Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Hölle Nord-Folge. Mein Name ist Yannick Schappert und ich freue mich, dass mir heute Holger Glandorf gegenüber sitzt, der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt. Moin, Holger.
Ja, moin, Yannick.
Wen hast du eigentlich in den letzten Wochen häufiger gesehen? Lubomir Franjes oder deine Ehefrau?
Ja, gute Frage. Ich glaube, am Ende muss man sagen, beide gleich viel. Ich habe schon viel Zeit mit Jubo jetzt während der Europameisterschaft verbracht. Eigentlich so viel auch im Büro. Aber das hält sich noch in Grenzen, sodass man gut miteinander arbeiten und leben kann.
Wie viel warst du denn unterwegs in den letzten Wochen?
Ja, schon viel. Also ich war in Düsseldorf, ich war in Berlin zu zwei Spieltagen, in Hamburg und jetzt zum Schluss in Köln. Also eigentlich war ich viel unterwegs, auch einige, ich sag mal, Meetings und Sitzungen gehabt und habe dann so die Europameisterschaft in Deutschland mitgenommen und verfolgt.
Was für Meetings, Sitzungen sind das? Also wovon kannst du erzählen?
Nein, das ist eigentlich regelmäßig mal eine Sitzung vom zum Beispiel vom Forum Club Handball. Dann hat man noch eine Business-Konferenz jetzt im Rahmen von Köln. Also es ist immer schön, dass dann alle zusammenkommen, sich austauschen und ja, den Handballsport zu verfolgen, wie er gerade ist.
Aber der ein oder andere Beratertermin wird sicherlich auch dabei gewesen sein.
Der Termin weiß ich nicht, aber man läuft natürlich allen über den Weg, sei es Spielern, Beratern, Geschäftsführern, Managern. Also es ist ja irgendwie die ganze Handballwelt ist ja über diese 3 Wochen oder 2,5 Wochen vertreten und natürlich trifft man auch verschiedene Gruppen und Leute.
Mit was für einem Gefühl lässt sich denn diese Europameisterschaft in Deutschland jetzt zurück?
Ja, erstmal glaube ich, das, was alle sagen, sieht man, dass wir Deutschen hervorragende Turniere organisieren können, dass alle sehr zufrieden waren, wie es gelaufen ist. Ich glaube, der DRB hat einen super Job da gemacht mit dieser Turnierausrichtung und nicht nur die Fans hier im eigenen Land, sondern auch die Fans aus den anderen Ländern waren sehr begeistert von der Gastfreundschaft. Also das muss man sagen, hat ist Deutschland mal wieder Vorreiter gewesen und man sieht, wie toll unsere Sportart ist, wie spannend unsere Sportart ist und wie viele Leute es auch wie viele Leute der Handball bewegen kann. Das zeigen die Einschaltquoten, das zeigen die Besucher in der Halle, auch bei den Spielen, wo keine Deutschen Beteiligten, kein Deutschland beteiligt war. Also phänomenal. Und natürlich bin ich auch froh, weil eigentlich unsere Spieler alle gesund nach Hause gekommen sind und toi 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 sich keiner verletzt hat. Also von daher bin ich da eigentlich ein guten Mutes nach diesem Turnier.
Mit welcher Stimmung kommen die denn nach Hause? Was glaubst du? Ich meine, die Dänen haben verlorenes Finale, aber sie haben das Finale erreicht. Vize-Europameister, das ist ja nichts. Jim Gottfriedsson kommt mit einer Bronzemedaille mit Schweden nach Hause.
Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es ist erstmal insgesamt für alle sehr hart, weil man war jetzt Monat weg, hat jeden zweiten Tag gespielt, hat jetzt im Grunde genommen, Sonntag haben noch 7 Leute von uns gespielt, dann hat man einen Reisetag, einen Tag frei und dann steht man wieder in der Duborg-Halle, weil wir ein absolut wichtiges DFB-Pokalspiel haben am Samstag. Das ist schon schon sehr schwer und da muss man, glaube ich, die Situation von jedem Einzelnen bewerten, wie gut er damit umgehen kann. Du hast es gesagt, einige hatten mehr Erfolg, andere weniger. Einer hat vielleicht ein verlorenes Finale, aber Silber ist natürlich auch nicht schlecht, aber die Dänen sind natürlich auch sehr ambitioniert. Und da muss man eigentlich mit jedem einfach mal das Gespräch suchen. Das ist natürlich auch die Aufgabe des Trainerteams, da die Stimmung einzufangen und zu sehen, was vielleicht jeder braucht, um wieder bis Samstag in die Spur zu kommen.
Ist das aus deiner Erfahrung von früher auch so, dass tatsächlich dann an den ersten Tagen der Trainer auch mal wirklich schaut, wie kommt hier eigentlich jeder wieder an und wo hole ich die jetzt eigentlich ab?
Ja, schon. Also das ist schon so. Oder wesentlich im ersten Trainingsheimer guckt, wie gut er drauf ist. Das merkt man relativ schnell, wenn man lange und oft mit den Jungs zusammen ist. Also merkt man jede Kleinigkeit eigentlich und auch als Mitspieler. Und dann sind einige, die können damit sehr gut umgehen. Es gibt einige, die nehmen die Euphorie mit. Es gibt einige, die gehen einfach direkt über den Arbeitsalltag. Und andere fällt das halt mehr schwer, muss man sagen. Und da gilt es halt, die zu unterstützen und zu helfen, dass sie hier wieder dann Gas geben.
Wir sprechen gleich noch ganz viel über die SG. Ich meine, auf Clubebene war es zumindest öffentlich extrem ruhig natürlich im letzten Monat. mach nochmal den Schritt zurück zur EM. Jetzt reden alle davon, Handball-Hype und Begeisterung ist riesig. Wie du gesagt hast, die Hallen waren voll, die Quoten waren toll. Da gibt es gar nicht viel zu meckern. Jetzt geht es natürlich immer um die Frage, wie kann das Ganze jetzt nachhaltig gestaltet werden? Was glaubst du, hältst du das für realistisch? Oder ist das jetzt wie so oft bei einem Turnier, dass die Sportart mal kurz wirklich im Schaufenster steht und dann sogar vor dem Fußball eine Zeit lang und dann ebbt das wieder ab?
Ja, es wird so sein. Aber natürlich wollen wir natürlich auch alle Bundesligisten oder auch die ganze Bundesliga muss ja versuchen, so viel mitzunehmen wie möglich. Ich glaube, insgesamt natürlich für Flensburg kann man sagen, dass unsere Halle eigentlich in der Bundesliga sehr gut ausgelastet ist. Da gibt es wenig Spielraum und hier auch so allgemeine gute Euphorie herrscht. Auch glaube ich, dass Dein sehr zufrieden ist mit der aktuellen Situation und auch hier mit unserem Spiel zum Beispiel gegen Rhein-Neckar-Löwen, wo wir 1,5 Millionen bei den Öffentlich-Rechtlichen hatten, können damit sehr zufrieden sein. Aber mehr geht immer, das ist ganz klar. Und da muss man auch für arbeiten und auch vielleicht auch neue Partner versuchen zu bekommen durch diese Europameisterschaft. Aber im Grunde genommen ist natürlich klar, dass die Nationalmannschaft eher im Vordergrund steht als die Bundesliga. Und da geht es natürlich jetzt auch vor allen Dingen, die Olympia-Quali zu schaffen, weil das wäre natürlich überragend für so einen Sport, wenn wir auch bei den Olympischen Spielen dabei sind und da stattfinden, um weiter den Leuten und den Fokus auf Handball zu bekommen.
Ja, du sagst es, die schnelle Bestätigung ist dann immer wichtig, wenn das nächste Turnier oder ein nächstes Ereignis wie Olympia dann wieder weniger erfolgreich absolviert wird, dann ist es auch schnell wieder vorbei mit der Begeisterung.
Genau.
Gibt es denn auf Clubebene, du hast Zuschauerzahlen und Einschaltquoten angesprochen, gibt es da noch andere Parameter, an denen man überhaupt Begeisterung messen kann? Ich meine, für euch ist jetzt erstmal als SG Flensburg-Handewitt als europäischer Topclub natürlich nicht so relevant, wie viele Kinder gehen jetzt nächste Woche zum Training und schnuppern da mal rein. Also ich meine im ersten Schritt, natürlich ist es für euch wichtig.
Ja genau, im ersten Schritt nicht, aber natürlich wollen wir unsere Sportart auch allgemein, auch die SG möchte ja die Kinder zum Sport begeistern und man sieht ja, wie toll der Sport ist, wie packend es passiert. Viel Action, es passiert relativ schnell immer was. Es kann spannend sein bis zum Schluss, bis zur Verlängerung. Also es ist so viel möglich bei dieser Sportart. Eigentlich ist es eine richtig tolle Sportart, auch für Kinder. Und das hilft uns nachher natürlich auch weiter, weil das auch vielleicht unsere Gäste der Zukunft sind oder vielleicht unsere Talente der Zukunft. Das weiß man nie. Und deswegen ist es wichtig, da auch im Kinderbereich vor allen Dingen Begeisterung zu wecken. Aber natürlich auch für uns. Also ich glaube auch, dass vielleicht auch einige gesehen haben, was möglich ist, wie toll der Handball ist. Und wir versuchen natürlich auch dadurch, sag mal, neue Partner zu gewinnen und sie für den Handball zu begeistern und auch aufzuzeigen, welche tollen Spieler wir in Flensburg haben, die jetzt im Januar dabei waren. Und das macht dann auch uns dann Spaß mit solcher Euphorie, wie es jetzt bei der Europameisterschaft war, um Partner zu werden.
Auch nicht neu ist die Diskussion, die haben wir eigentlich nach jedem Turnier natürlich in den Top-Clubs, Flensburg, Kiel, Magdeburg, sind eher wenige deutsche Nationalspieler unterwegs. Wie stehst du zu dieser Diskussion, die immer wieder entfacht?
Ja, natürlich, also ich glaube, wir haben es auch Jubo und ich haben es in der Vergangenheit jetzt auch schon gesagt, dass wir natürlich mit der Situation auch nicht so glücklich sind. Wir wollen natürlich auch mehr deutsche Spieler haben und haben natürlich jetzt auch zum Beispiel mit Patrick Volz für die Zukunft jemand verpflichtet, der dann zu uns kommt. Und wir wollen, ich glaube, eine gesunde Mischung haben im Team. Dazu gehört auch deutsche Spieler. Aber es muss natürlich auch sportlich passen, von den Positionen, die frei werden und so weiter. Also kommen ja viele Faktoren, spielen da eine Rolle. Und natürlich gucken wir uns auch auf den deutschen Markt um, ob es Möglichkeiten gibt in Zukunft. Und ich glaube, auch für die Entwicklung wäre es natürlich passend, wenn dann noch ein paar mehr Deutsche in den Top-Clubs spielen können und das wäre auch gut für die Nationalmannschaft natürlich.
Wenn wir uns anschauen, wie das jetzt überhaupt zu der Situation gekommen ist, die du gerade ansprichst, dass natürlich die SG im Moment sehr Dänemark-lastig ist, auch was die Spieler angeht. Waren das Argumente, die in der Vergangenheit dagegen gesprochen haben, jemanden Deutschen zu holen, der Qualität? Waren das auch wirtschaftliche Faktoren, weil auch das war zu vernehmen, ein deutscher Spieler ist nicht der günstigste?
Ja, ich habe es gerade gesagt, das sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Du musst halt immer gucken, welche Positionen wir jemanden suchen. was dann auf dem Markt ist, wer wie lange Laufzeiten hat, dann auch sicherlich auch eine wirtschaftliche Sache und natürlich auch, dass ja, gerade in Dänemark die letzten Jahre ja, da natürlich die Topspieler herkommen. Also wenn man dreimal in der Folge Weltmeister wird, dann ist das auch der Markt, der für uns interessant ist, auch vor allen Dingen, weil wir von der Lage her natürlich da sind und weil da einfach die Topspieler herkommen, aber ja, was nicht ist, kann natürlich werden und wir sondieren natürlich den Markt und wenn wir dann irgendwo sagen wir, eine Lücke haben oder jemand brauchen, dann schauen wir uns auch auf den deutschen Markt um. Das ist klar. Das muss aber auch passen, je nach Zeit, wie ich schon sagte.
Ja, aber vielleicht ist man jetzt durch U21-Weltmeisterschaft und diese Europameisterschaft ein bisschen mehr sensibilisiert, beziehungsweise vielleicht sind sie jetzt auch einfach attraktiver, die jungen deutschen Spieler.
Ja, natürlich und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch die Kooperation mit Sonderjüske und Lübeck Schwartau haben, dass wir da auch Möglichkeit haben, auch unser großes Ziel zu erreichen, auch ein junges Talent, wenn man Nationalität, sei es mal dahin, aus unserer Akademie oder hier aus der Region zu integrieren und den Schritt wollen wir auch gerne gehen, das braucht aber auch Zeit, weil sich auch die Spieler erstmal entwickeln müssen.
Du sagst es ja eigentlich, ne? Man sieht ja manchmal, was der Faktor Zeit dann ausmacht, bei den Niederländern zum Beispiel. Niels Verstijn wäre damals sicherlich noch kein Spieler gewesen, der für euch als eine Stammkraft in Betracht gekommen wäre. Jetzt schon?
Ja, möglicherweise. Also er hat es ja auch selber gesagt bei euch im Interview, wenn ich es gelesen habe, oder jetzt wenn der eben in einem Artikel von euch, dass er genau das gesehen hat, dass der Sprung zu groß war und deswegen sich woanders weiterentwickeln wollte. Und jetzt durch die Kooperation haben wir halt die Möglichkeit, auch diesen Weg zu begleiten. Die hatten wir vorher nicht. Und warum soll dann nicht so ein Weg wie Niels Verstijn dann auch mal hier zurückführen zur SG? Und das ist unser großes Ziel, so die jungen Spieler zu begleiten auf ihrem Weg und die Möglichkeiten zu zeigen, wo wir sie auch durch unsere Kooperationspartner unterstützen können, zur SG dann vielleicht zurückzukommen.
Du hast es gesagt, 2025 kommt Patrick Volz dann nach der Leihe zu Sønderjyske zur SG und generell ist das Bestreben, wieder mehr deutsche Spieler zu haben, damit Johannes Goller doch nicht Dänisch lernen muss.
Nein, das soll er grundsätzlich nicht, weil Deutsch ist unsere Amtssprache und wir sind ein deutscher Verein. Aber nein, natürlich, ob es nachher dann deutsche Spieler sind oder andere Nationen, das ist halt immer schwer zu sagen. Wie ich schon sagte, da habe ich vorhin erklärt, woran das auch liegen kann. Aber natürlich ist die Bestrebung da, eine Ausgewogenheit auch im Team zu finden. Das sehen wir auch. Und ja, wenn es aber nachher dann doch ein Däne wieder wird, weil es gerade passt, dann ist es auch so. Und dann holen wir vielleicht auch eine andere Nation. Also das ist immer abhängig.
Okay. Johannes Goller hat 7,5 Stunden gespielt bei DM. Simon Pütlik hat um die 6 Stunden gespielt. Das waren sicherlich die beiden, die am meisten im Einsatz waren. Wie viel Sorge hast du um zum Beispiel diese beiden, wenn die so belastet zurückkommen?
Ja, grundsätzlich nicht viel Sorge, weil sie kennen das nicht anders, muss man ehrlich sagen, von den letzten Turnieren. Ich glaube, bei Johannes sieht man ja, wie gut er trainiert ist. Für Simon, glaube ich, im Endeffekt hat er schon viel gespielt, aber tut natürlich auch gut nach seiner langen Verletzung. Also er kommt jetzt auf jeden Fall eingespielt zurück. Das kann wieder ein Vorteil für uns sein. Wir haben es gerade angesprochen, wichtig ist, glaube ich, eher die mentale Schiene, sie da zu unterstützen und zu helfen, wenn sie da Probleme haben. Und sonst körperlich sehe ich da jetzt nicht die Problematik. Nur natürlich ist es für beide, sollte Deutschland die Olympia-Quali schaffen im März, natürlich ein ganz schwieriges Jahr mit einer Riesenbelastung. Ich glaube, der Sommerurlaub wird dann auch sehr kurz mit Olympischen Spielen. Dann kommt man nach Hause und hat direkt eine kurze Vorbereitung auf die neue Bundesliga und das im Januar schon wieder Weltmeisterschaft. Also das da hinten raus, glaube ich, muss man schon versuchen, auf JSG da die Belastungssteuerung vernünftig anzugehen.
Kurzer Exkurs, ist das eigentlich Zufall oder Konzept, dass bei euch sich kaum etwas tut im Kader in einem Olympiasommer?
Also wenn ich ehrlich bin, sage ich, ist jetzt natürlich alles so geplant. Nein, also das ist, ich sage nicht auch, dass es nur Zufall ist. Man guckt schon so ein bisschen nach den Zeiten, aber grundsätzlich, ich glaube, ich würde sagen, ist 50-50 so. Ein bisschen Zufall, ein bisschen geplant.
Zumindest nicht von Nachteil.
Genau.
Hast du aus handballerischer Sicht irgendwelche Entwicklungen gesehen bei dieser EM? Also entweder Weiterentwicklung oder auch etwas ganz Neues?
Nee, grundsätzlich nicht, muss man sagen. Also der Handball wurde jetzt nicht neu erfunden oder es gibt irgendwie Weiterentwicklung. Ich fand, das Spiel wurde noch teilweise noch schneller. Also es ist keiner mehr, der jetzt irgendwie versucht, das Tempo zu verschleppen am Anfang. Also alle geben schon Vollgas. Und was man auch sagen muss, ich glaube, meiner Meinung nach überdurchschnittliche Torhüterleistung bei vielen Mannschaften. Das ist sehr auffällig. Aber grundsätzlich sehe ich jetzt keine großartige Weiterentwicklung, außer dass halt viel Tempo schon gespielt wird. Also wenn man allein jetzt das Finale Frankreich und Dänemark sieht, also es wird versucht, wirklich jede schnelle Mitte eigentlich mitzunehmen.
Wenn wir auf die Schiedsrichter gucken, hast du da was gesehen, was auch für die Bundesliga jetzt interessant werden könnte? Ich denke an Auslegung, Stürmerfoul, Abwehr durch den Kreis.
Ja, aber es ist ja immer so, dass international schon ein bisschen anders gepfiffen wird als in der Bundesliga. Es wird mehr Härte zugelassen, das merkt man schon international. Ich weiß nicht, wie sich das auf die Handball-Bundesliga überträgt. Grundsätzlich hat sich da auch nicht viel getan. Ich finde eigentlich im Großen und Ganzen haben die Schiedsrichter eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Es wurde sehr wenig, außer vielleicht über das Halbfinale, über die Schiedsrichter gesprochen, was dann auch immer gut ist, finde ich. Ja, wir müssen abwarten, wie die ersten Spiele sind immer ein bisschen schwierig, auch gerade nach einer Vorbereitung im Sommer, dass immer so mal ein, zwei komische Pfiffe kommen, aber das pegelt sich dann auch wieder im Laufe der Saison ein. Also ich glaube, es wird das Niveau weiter so bleiben, wie es ist.
Spielst natürlich unter anderem auf dieses Wahnsinnstor von Prandi zur Verlängerung Frankreich gegen Schweden an. Wärst du dazu überhaupt anatomisch in der Lage gewesen, so einen Wurf anzusetzen?
Uff, ich glaube nicht. Und die Situation auch zu bewerten, ich habe auch im Laufe der Zeit danach jetzt von so vielen Leuten so verschiedene Bewertungen dieser Situation gehört, dass es echt schwierig ist zu sagen, ob das jetzt zählen muss oder nicht zählen sollte. Also ganz, ganz schwierig.
Ja, im ersten Reflex war ich mir sicher, das dürfte niemals zählen, weil er den linken Fuß ja anhebt. Dann war aber zu lesen, er wechselt ja im Prinzip nur das belastete Bein und hat.
Ja, aber die Frage ist natürlich auch, wie weit man dieses belastende Bein dann einen Ausfallschritt machen darf. Also vielleicht ist die Regel an sich auch zu schwammig formuliert, wenn sie so da drin steht. Ich habe auch diesen Artikel gelesen, wo das erklärt wird mit Standbeinwechsel und vielleicht muss man das noch ein bisschen in Zukunft genauer fassen. Ob er jetzt beim Wurf dann noch kurz auf dem Boden war oder nicht auf dem Boden war, ist ja auch schwer zu sehen, selbst in der Zeitlupe. Also es gibt so viele verschiedene Meinungen zu dem Thema und natürlich ist das für die Schweden brutal hart, keine Frage.
Ja, das Tor bleibt besonders, aber das Zustandekommen ist natürlich in Frage zu stellen. Ich stelle mir es schwer vor für Johannes Goller zum Beispiel, dass du bei so einem Turnier den ein oder anderen Notwurf irgendwie machst, wenn du das Gefühl hast, du bist in der Klemme. Und dann wird es einfach nicht gepfiffen.
Ja, das meinte ich ja vorhin, dass schon mehr Härte zugelassen wird. Und international sicherlich da auch welche, muss man ganz klar sagen, in der Bundesliga Sachen von gepfiffen werden. Aber das da muss man einfach Spieler einfach damit umgehen können und auch genau wissen, dass das so ist. Und dann kann man sich mal als Spieler auch damit arrangieren. Also das ist nicht das Problem.
Morgen, wir sitzen jetzt am Dienstagvormittag zusammen. Morgen am Mittwoch versammelt Trainer Nikolai Krigau wieder die ganze Mannschaft zum Training. Es waren ja nur wenige da jetzt im Januar, die dann bei Sønderjyske das Mannschaftstraining aus handballerischer Sicht mitgemacht haben. Krafttraining war in Flensburg, ne?
Genau.
Ja. Und dann Samstag direkt ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und gestern gab es dann eine nicht so schöne Neuigkeit, dass Kai Smits leider doch nicht rechtzeitig fit ist, wie ihr das natürlich als Verein gehofft hattet, wie das auch die Fans gehofft haben. Er muss mit seiner Herzmuskelentzündung noch ein bisschen länger pausieren. Was kannst du uns dazu sagen? Wie ist da der Stand der Dinge bei Kai?
Ja, also das ist natürlich ein sehr sensibles Thema und da sind wir auch sehr, sehr vorsichtig mit und wird ja auch regelmäßig immer wieder durchgecheckt. Die Entwicklung sieht gut aus, aber es ist halt noch nicht so, dass wir sagen können, dass er zum bestimmten Zeitpunkt wieder einsatzfähig ist und fit ist. Und dementsprechend wird er uns sehr wahrscheinlich den ganzen Februar fehlen. So ist der Stand der Dinge. Und ist natürlich schade für uns, schade vor allen Dingen auch für Kai. Aber ich glaube, das ist ganz klar, dass wir da sehr, sehr vorsichtig sein müssen.
Wie geht er mit der Situation um und was ist überhaupt im Moment körperlich möglich oder erlaubt für ihn?
Ja, er ist, wenn man ihn kennt, er ist ein absoluter Vollprofi und nimmt das natürlich, ich sag mal jetzt nicht gelassen hin, aber wie es halt so ein Profi auch hinnimmt und natürlich scharrt er auch mit den Hufen und er merkt auch, dass es ihm so gut geht, aber ich glaube, ihm ist selber so bewusst, dass er da vorsichtig sein muss. Er darf aktuell, mein Kenntnisstand, ich glaube so um die 100 bis 120 Puls irgendwas machen, das ist natürlich nicht viel, andere haben das schon beim Treppensteigen, also von daher ist das auch nicht so einfach. Und wir hoffen natürlich, wie gesagt, die Untersuchung ging jetzt in die richtige Richtung, aber dass es natürlich auch stetig weit besser geht und er bald auch mehr machen darf.
Ihr steht jetzt vor der Entscheidung, hat Lubomir Vranjes auch gestern gesagt, ob ihr das Risiko eingeht, nur mit Teitu Einarsson in die nächsten Wochen und Monate zu gehen. Risiko, weil ihr natürlich nicht wisst, ob es bei Kai der Februar bleibt oder ob noch der März dazukommt. Wer weiß, vielleicht sogar mehr, kann ja keiner vorhersagen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Lubo hat von 4 Spielern gesprochen, die irgendwie realistisch in Frage kommen. Und wann entscheidet ihr das überhaupt? Ihr habt bis zum 15. Februar Zeit.
Ja, genau, also bis zum 15. Februar. Ja, das ist so, wir sondieren den Markt, wir gucken, was möglich ist. Das ist natürlich auch jetzt eine Position, wo jetzt auch nicht gerade viele Spieler möglich sein könnten. Zudem natürlich auch im laufenden Saisonbetrieb natürlich andere Vereine auch nicht sagen, hier nimmt gerne unseren Linkshänder. Wir sammeln jetzt Namen, es muss natürlich auch passen, es muss, also nur jemanden zu holen, damit er auf der Bank sitzt, macht auch keinen Sinn, also er muss uns auch sportlich weiterhelfen können und natürlich muss dann auch aus meiner Sicht finanziell dann auch passen, ist keine Frage und da sind wir im Austausch und sammeln Kandidaten, die wir vielleicht, oder die wir ansprechen können, wo es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, die für die restlichen Monate auszuleihen, zu verpflichten und so weiter.
Es gab ja öfter schon mal, das ist jetzt gar nicht auf die SG bezogen, auch Nachverpflichtungen und hinterher hat man gesagt, naja, hat sich irgendwie nicht so richtig gelohnt, weil der Spieler dann kaum zum Einsatz gekommen ist. Theoretisch kommt auch ein Spieler in Frage, der jetzt gar nicht mehr im Verein war zuletzt.
Grundsätzlich ja, aber also die Frage, wen es da geben könnte. Also wie gesagt, wir sammeln dann Namen und schauen jetzt, mit wem wir da sprechen können, wer Sinn macht. Wie gesagt, das muss sportlich passen, sonst können wir auch mit 3 Rechtshändern spielen. Das ist natürlich die Entscheidung von Nikolai dann. Nur um einen zu holen, holen wir jetzt keinen, das kann ich sagen. Okay. Das macht dann keinen Sinn.
Ja, du wirst es nicht.
Ja, du bist nicht der Erste, der das sagt. Nein, ich werde es definitiv nicht. So. Also Nikolai hat mich nicht gefragt. Sagen wir mal so.
Niklas Kökelöcke wird es auch nicht. Das hat Lubo gestern relativ deutlich gesagt.
Genau.
Ja. Aber die Idee war da?
Es gibt viele Ideen, natürlich. Aber grundsätzlich kommt er im Sommer und die Vereinbarung bleibt bestehen und daran halten wir uns auch.
Okay. Was stimmt dich denn positiv, wie auch immer, ob jetzt mit einem neuen Spieler oder mit dem vorhandenen Personal, dass ihr diesen Februar, der ja wirklich heftig ist, also wenn wir mal gucken, es geht jetzt Samstag los mit Pokal-Viertelfinale in Hamburg. Wir haben beide Spiele gegen die Füchse, Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen in der Euroleague, die Hauptrunde geht weiter und in der Bundesliga sind natürlich auch noch weitere Aufgaben. Was stimmt dich positiv, dass ihr da trotz allem gut durchkommt?
Ja, zum einen, dass wir auch schon in der Hinrunde mit Rückschlägen gut umgegangen sind und dass wir eigentlich, wenn wir diesen Rhythmus hatten, dass wir alle 2-3 Tage gespielt haben, eigentlich auch erfolgreich waren. Es war immer so mehr das Problem, dass wir Schwierigkeiten hatten, wenn eine längere Pause dazwischen war und dass wir einfach, glaube ich, auch in der Entwicklung jetzt den nächsten Schritt hoffentlich machen und die Jungs dann auch zusammenhalten und wissen, was jetzt auf dem Spiel steht. Es wird natürlich auch für uns eine harte Arbeit, immer wieder daran zu erinnern, welche Ziele wir haben und wir jetzt natürlich auch einen entscheidenden Monat vor uns haben, der auch ausschlaggebend ist für die weitere Richtung. Es geht ums Final Four, DFB-Pokal, Final Four, Euroleague und natürlich auch weiter in der Bundesliga dabei zu bleiben und ich glaube schon, dass die Jungs so viel Lust haben und auch erfolgreich hier arbeiten zu wollen.
Ändert sich irgendwas an eurer Zielsetzung dadurch, dass der Kader jetzt einfach beanspruchter ist?
Nein, grundsätzlich nicht. Also die Thematik haben wir jedes Jahr, dass es einfach viele Spiele sind und dass es um was geht. Und jetzt fehlt Pekai natürlich ein Spieler, der sehr wichtig ist. Aber eigentlich hat es die Mannschaft immer gut hingekriegt, das zu kompensieren und rückt dann immer noch mehr zusammen. Und dass wir noch trotzdem die Qualität im Kader haben, diese Ziele zu erreichen, steht auch außer Frage. Und daran gilt es jetzt einfach zu arbeiten und das umzusetzen.
Der Januar theoretisch, wenn man jetzt nicht ständig bei der EM ist, natürlich auch ein Monat, in dem man ein bisschen Zeit hat. Und da hat sich bei euch natürlich eine Baustelle sozusagen aufgetan. Marc Bult geht zur HSG Nordhorn-Lingen. Das heißt, der Co-Trainer-Posten wird frei. Wie seid ihr da im Januar schon vorangekommen?
Ja, ähnlich wie bei Kai, dass wir auch Namen gesammelt haben, die mögliche Kandidaten für dieses Amt sein könnten. Und am Ende muss natürlich jetzt auch erstmal Nikolai sehen, ob er mit möglichen Personen, die wir zusammen besprochen haben, zusammenarbeiten möchte und zusammenarbeiten kann. Weil das natürlich sein Hauptansprechpartner ist, mit dem er natürlich, wenn du vorhin sagst, Jubo und ich, ist bei ihm eher so der Co-Trainer, mit dem er 365 Tage im Jahr eigentlich zusammen ist, gefühlt. Dann auch ihm dann so loyal zur Seite steht und ihn unterstützt. Und da sind führen wir jetzt die ersten Gespräche. Und dann muss man nachher auch gucken, dass wir dann mit dem möglichen Kandidaten eine Einigung finden.
Habt ihr euch da einen Stichtag gesetzt?
Nein.
Nein, okay. Gut. Ist zu erwarten oder ist es möglich, dass das ein Name ist am Ende, den wir schon kennen aus der SG-Geschichte?
Ja, möglich ist alles. Also natürlich gibt es vielleicht Kandidaten, die schon mal SG eine Rolle gespielt haben. Es gibt auch Kandidaten, die keine Rolle gespielt haben. Was ich finde oder wir wichtig finden, dass auf jeden Fall der deutschen Sprache mächtig ist. Und das ist ein Punkt der Voraussetzung. Und dann werden wir sehen, wie weit wir die Gespräche jetzt führen können und ob wir dann auch vielleicht zeitnah oder auch etwas oder längerfristig jemanden präsentieren können.
Dann das letzte spekulative Thema, mit dem ich dich behelligen werde heute. Jim Gottfriedsson. Das Thema war natürlich im Dezember aufgekommen. Ich glaube, es war im Dezember. Die Zeit verschwimmt ja immer so ein bisschen. Wie ist der Stand? Wie seid ihr mit Jim aktuell im Gespräch? Gab es dann doch noch eine Anfrage von einem anderen Verein?
Na, es hat sich eigentlich Stand unserer Seite sich nichts getan, den Vertrag bis 2025, und wir werden mit ihm weiterhin Gespräche führen, und bis jetzt nochmal hat sich kein Verein gemeldet bei uns. Von daher gehen wir davon aus, dass er auf jeden Fall bis 25 hier spielt, und das wollen wir auch, und von daher gibt es da eigentlich keine neuen. Der Januar war ruhig.
Also schließt du quasi aus, dass da im Sommer Bewegung reinkommt?
Ja, wie gesagt, der Vertrag bis 25, den wir, wie er auch sagt, erfüllen möchte und wir erfüllen wollen. Und von daher, Stand jetzt, gibt es da keine Neuigkeit.
Wann möchtet ihr mit ihm sprechen?
Ja, wir sind ja einmal im Austausch. Man hat Januar ruhig, lässt man die Spieler relativ in Ruhe, wenn die in der Nationalmannschaft sind. Und wir werden natürlich immer fortlaufend mit ihm sprechen. Und da jetzt, ich sag mal, einen Zeitpunkt festzusetzen, ist schwierig zu sagen. Aber du sagst ja natürlich jetzt im Februar wieder komplett voll, aber da sind wir auch regelmäßig im Austausch.
Gut. Holger, du hast seit dem vergangenen Sommer mit Lubo einen sportlichen Leiter an deiner Seite. Geschäftsführer Holger Glandorf, sportlicher Leiter Lubo Mirvranjes. Wie hat sich dadurch dein Aufgabenfeld entwickelt?
Ja, ich muss sagen, ich habe dadurch auf jeden Fall mehr Zeit für andere Dinge bekommen, die ich vorher sicherlich auch schon bearbeitet habe, aber ich kann die jetzt intensiver bearbeiten. Ich sag mal, ein Thema ist zum Beispiel die Sponsorenentwicklung und Sponsorenpflege, wo ich jetzt viel mehr Zeit für habe, weil Jubo natürlich den Großteil der sportlichen Thematik bearbeitet. Aber grundsätzlich sind wir viel im Austausch. Ich meine, wir sitzen in einem Büro, haben verschiedene Themen, die sich auch überschneiden, und tauschen uns sehr viel aus. Wir haben jetzt zum Beispiel, sind mit dem Auto nach Köln gefahren, haben 6 Stunden zu reden über verschiedene Sachen, und das hilft uns, glaube ich, beiden, uns da auch einfach auszutauschen, unsere Sichtweisen zu diskutieren. Und das hilft natürlich auch meiner täglichen Arbeit, da Platz zu schaffen für andere Themen.
Das heißt, Kaderplanung liegt jetzt wirklich hauptsächlich bei ihm?
Jein. Ich sag mal so, die finanziellen Sachen sind natürlich auch noch sicherlich auf meinem Schreibtisch. Er mal übernimmt dann eher so zusammen natürlich mit in Abstimmung mit Nikolai oder mit dem Trainerteam das Scouting möglicher Kandidaten und dann besprechen wir natürlich auch Namen und Rahmenzahlen und das passiert dann im Austausch.
Kannst du noch ein bisschen konkretisieren? Mehr Zeit für andere Dinge, hast gesagt, Sponsoren, Pflege, ganz wichtiger Punkt natürlich, sicherlich auch Sponsorensuche, was da noch mit reinspielt?
Ja, ganz grundsätzlich, das sind ja so allgemeine Themen, also Sponsorensuche hat schon viel mehr Gewicht jetzt auf meinem Schreibtisch gefunden, muss man sagen, zusammen mit unserem Leiter Sponsoring, Thiago Rohl, aber auch, ich sag mal, auch Projekte, die wir demnächst angehen wollen, da strategisch zu denken, aber auch das Thema Netzwerk ist auch wichtig, da weiter auszubauen. Und dafür habe ich jetzt schon mehr Zeit als vorher, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch so ein Bereich, der mir dann Spaß macht. Auch wenn ich natürlich immer gerne oder ich Bescheid wissen muss, was auch im sportlichen Bereich passiert, das ist keine Frage.
Wie groß ist der Stapel in Sachen Campushalle und Entwicklung Campushalle auf deinem Schreibtisch?
Ja, der ist schon groß. Bin natürlich froh, dass erstmal jetzt grundsätzlich was passiert im Rahmen der Campushalle und dass hoffentlich bald die Erweiterung, die Umstrukturierung der Kabinen zu Ende geht. Aber natürlich wünschen wir uns auch da mehr Dynamik und dass es da rascher vorangeht.
Glaubst du, dass die Mannschaft aber nochmal in ihrer ursprünglichen Kabine wieder sein wird, in dieser Saison noch? Also ist das Ziel?
Ja, ich hoffe, dass wir das schaffen, diese Saison umzuziehen. Aber grundsätzlich sind ja die Handballer, auch gerade unsere Gäste, muss man ja sagen, sehr pflegeleicht und gehen mit der Situation, Übergangssituation jetzt sehr gut um. Aber es wäre natürlich schön zu sehen, dass wir es auf jeden Fall schaffen, die Saison dann noch umzuziehen und da sagen wir, unsere neue Heimat zu beziehen.
Was ist denn eigentlich abseits des Kabinenumbaus und der Umgestaltung im unteren Bereich bisher schon passiert und was soll definitiv noch passieren?
Ja, es soll auf jeden Fall noch eine Erweiterung oder Umbaustrukturierung der Cupra Lounge soll umgesetzt werden von Seiten der Besitzgesellschaft und einige andere, ich nenne es mal Kleinigkeiten, kann man nicht sagen, aber Sachen in der Halle und da einen zeitlichen Rahmen festzulegen ist von meiner Seite sehr schwierig.
Ja, weil, das hast du schon anklingen lassen, am Ende die SG auch nur in einer Mieterrolle ist.
Genau, wir sind Mieter und versuchen natürlich da auch mal Sachen voranzutreiben und Abstimmung mit dem Betreiber und der Besitzgesellschaft da Sachen umzusetzen. Aber im Grunde genommen sind wir auch nur Mieter und können darauf nur hinweisen.
Glaubst du eigentlich, dass irgendwann nochmal eine Erweiterung auch wieder Thema wird? Das klang jetzt in letzter Zeit eher so, dass das eigentlich vom Tisch ist, das Thema.
Ja, wir würden es natürlich, ob eine Erweiterung oder ich sag mal so eine Umgestaltung in Business Seats, was natürlich auch für unsere Geschäftskunden nochmal interessant sein könnte, wäre es immer noch ein großer Wunsch. Ob das zeitnah passiert, glaube ich eher nicht, weil natürlich auch die finanziellen Mittel dafür fehlen. Aber es wäre natürlich auch wichtig für uns als SG, sich da weiterzuentwickeln und sowohl den Fans was bieten zu können, als auch unseren Businesspartnern. Und da wäre natürlich schön, wenn wir da auch irgendwie eine Möglichkeit haben, hätten zu wachsen. Aber ich sehe das erstmal zeitnah nicht.
Wie ist der Stand in der Namensfrage?
Ja, das wird sich jetzt auch in den nächsten Monaten zeigen. Wir sind in guten Gesprächen mit verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist auch eine zeitliche Frage, die wir natürlich aber jetzt auch erstmal abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
Habt ihr euch denn da ein bisschen verpokert, als ihr euch entschieden habt, die Rechte zu erwerben, weil ihr einfach dachtet, das geht schneller, die auch an den Mann zu bringen?
Verpokert, nein, das glaube ich nicht. Natürlich, wenn man das sieht, hatten wir Hoffnung, dass es schneller geht. Wir hatten noch mögliche Kandidaten, die aber aus verschiedenen oder aus unterschiedlichen Bedingungen nicht geklappt haben. Das war schade, aber grundsätzlich haben wir uns ja nicht verpokert, sondern ich bin schon guten Mutes, dass wir das hinbekommen, da jemanden zu finden.
Was ich mich immer frage, so ein Geschäftsführer, so wie du, so. Wie viel Zeit hast du eigentlich am Tag, um wirklich in Ruhe Dinge zu bearbeiten? Und wie viel bist du eigentlich immer im Gespräch mit Menschen, rufst Leute an, wirst von Leuten angerufen?
Das ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich versuche ich schon, mir irgendwie, wenn ich eine Woche nehme, mir Zeit im Büro freizuhalten, wo ich dann einfach Dinge bearbeiten kann, abarbeiten kann, mein E-Mail-Postfach bearbeiten kann. Das ist sicherlich schon wichtig, dass ich da irgendwo Zeit habe. Ich aber nicht genau festlegen kann, wie viel das jetzt in der Woche ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch meine Arbeit und eigentlich mit der wichtigste Punkt, im Austausch mit verschiedenen Leuten zu kommen, mit denen Gespräche zu führen, um da Sachen voranzubringen. Aber es ist schwer zu bemessen, aber ich versuche schon, wenigstens die Zeit morgens, wenn ich relativ früh im Büro bin, mein E-Mail-Postfach erstmal zu gucken, um da mal durchzusortieren und Sachen zu bearbeiten.
Siehst du dich mittlerweile voll und ganz angekommen in der Rolle als Geschäftsführer?
Ja, das Gefühl habe ich. Hat natürlich auch seine Zeit gebraucht und wird auch noch seine Zeit brauchen, weil ich auch immer der Thematik bin, dass man eigentlich immer was dazulernen kann, egal wie alt man ist. Aber das Gefühl habe ich schon, dass ich da angekommen bin, ja.
Wenn wir ein bisschen auch zurückschauen aufs vergangene Jahr, da hat es bei der SG ja die ein oder andere unbequeme Entscheidung gegeben, die natürlich ein Geschäftsführer dann auch vertreten muss nach außen. Wenn wir mal auf so eine persönliche Ebene gehen, ihr seid bei der SG ja auch sehr eng miteinander. Es ist sehr familiär gewesen und soll es ja auch wieder sein. Was hat das eigentlich mit dir persönlich gemacht? Wie schwer war diese Zeit?
Ja, dass die Zeit nicht einfach war und auch für mich hart war, habe ich auch schon öfter mal gesagt, das ist keine Frage. Und sicherlich im Nachhinein hat das in beruflicher Weise meine Entwicklung, geholfen ist das falsche Wort, aber Erfahrungen, die mich vorangebracht haben. Ob ich die Erfahrung jetzt direkt in meinem ersten Jahr machen musste, weiß ich nicht. Also hätte ich lieber irgendwie für später aufgehoben, aber es ist halt nun mal so gekommen. Und natürlich nimmt man das auch mit nach Hause, das ist keine Frage. Und auch wenn man versucht, das irgendwie im Auto oder im Büro zu lassen, aber natürlich nimmt man Sachen mit nach Hause. Und dann kann ich natürlich nur froh sein, dass meine Familie und gerade meine Frau mich da auch unterstützt. Und eigentlich, bis auf den Thema Handball mit meinen Jungs, eigentlich zu Hause relativ wenig über unser Beruf oder meinen Beruf gesprochen wird im privaten Sinne und mich da unterstützt. Aber natürlich war die Zeit auch für mich hart. Also, dass ich da auch teilweise schlaflose Nächte hatte, das ist keine Frage.
Einige Dinge sind ja auch, das liegt an der Rolle, die du hast, ne, auf dich zurückgefallen. So, als ob es deine Entscheidung wäre. Und man weiß, es ist natürlich eine Entscheidung, die von vielen Köpfen dann zusammengetroffen wird. Sodass auch einfach über dich als Person ja im Umfeld der SG eine Zeit lang negativ gesprochen wurde. Hast du das vernommen?
Ja, vernommen schon. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Kommentar auf Social Media liest. Ganz im Gegenteil. Das habe ich aus meiner Karriere gelernt. Das bringt einem nicht voran. Aber tue ich nämlich sowas wahr. Muss natürlich mal differenzieren, von wem das kommt. Wer sowas sagt. Andersherum, wenn diese Kritik konstruktiv ist, ist das überhaupt kein Problem für mich. Wenn es dann persönlich wird und auch teilweise unter der Gürtellinie, dann ist es eine andere Thematik und die ist nicht nur bei mir, auch bei anderen Leuten dann teilweise nicht gerechtfertigt. So, aber das, glaube mit Kritik umzugehen, das habe ich schon auf dem Handballfeld mitgenommen und gelernt. Das ist auch ganz normal, das gibt der Posten einfach her, dass man damit umgehen muss. Aber dann entwickelt man sich natürlich auch persönlich immer noch weiter. Aber wie gesagt, konstruktive Kritik sind wir alle für offen. Aber wenn es persönlich wird, dann ist das nicht in Ordnung.
Konstruktive Kritik ist ja eine Form der Kommunikation. Ihr habt euch vorgenommen, auch im Sommer ein bisschen geradliniger wieder zu kommunizieren, weil ihr da durchaus euch auch den ein oder anderen Fehler eingestanden habt. Wie ist der Weg der SG? Wie siehst du die Entwicklung im letzten halben Jahr, wenn wir über dieses Thema sprechen, aber auch wieder Besinnung auf SG-Werte? Das wurde ja auch so ein bisschen so gesagt.
Ja, ich denke, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also auch mit unseren Partnern zusammen, aber auch mit unseren Fans sind wir auf dem richtigen Weg, dass wieder Zusammenhalt. Wir haben ja gesehen, auch diese, nur als Beispiel, die Aktion mit dem nur gemeinsamen Plakat, mit unserem Fanclubs. Ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Aber das wird natürlich die Zukunft zeigen. Ob wir es gut machen oder besser machen, ist natürlich auch immer harte Arbeit, das zu pflegen. Und da, das nehmen wir uns auch an. Und dadurch, dass Jubo da ist, der das natürlich auch mitlebt, habe ich auch mehr Zeit, das weiter voranzutreiben. Das ist auch so ein Punkt. Und wir versuchen da wirklich alle mitzunehmen und da die Kommunikation gut und noch besser zu machen.
Der Handball lebt ja auch davon, ne? Von der Nähe zu den Fans. Das war jetzt auch bei der EM wieder zu sehen. Das hilft enorm, wenn die Stars auf dem Feld, für die kleinen Kids sind es ja Stars, wenn die wirklich nahbar sind und greifbar für die.
Ja, absolut. Also hat ja das Turnier jetzt auch wieder gezeigt, wie du sagst, das im Januar, das ist vielleicht einer der großen Vorteile des Handballs, diese Nähe zu den Fans, vielleicht auch dieses Bodenständige, was wir weiterleben wollen und leben müssen. Also wir sind ein Verein dieser Region, das betonen wir immer wieder, und das wollen wir auch weiter mit Leben füllen, müssen wir auch. Und da sind die Handballer schon, ich nenne es mal, pflegeleichter und einem bewusst, wie wichtig unsere Fanbase ist, auch gerade in der Stützung in den Hallen.
Um zum Abschluss langsam zu kommen, wie siehst du die SG generell aufgestellt, personell, wirtschaftlich für die kommenden Jahre?
Ja, also wir sind, dadurch, dass wir jetzt immer personell im sportlichen Bereich haben wir, du hast es auch vorhin bei der Olympia-Frage angesprochen, wenig Spieler oder ein Spieler, der uns verlässt. Und das zeigt dann schon eine gewisse Weise von Kontinuität. Das zeigt auch die Laufzeiten der Verträge. Danach, die Jahre, müssen wir ein bisschen arbeiten natürlich, weil einige Verträge auslaufen. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt, aber wir müssen auch arbeiten. Man merkt auch allgemein in Deutschland, Europa, herrscht eine große Unzufriedenheit, aber auch im wirtschaftlichen Bereich wird es schwieriger, und daran arbeiten wir auch, aber aktuell durch unsere verlässlichen Partner, die schon Jahrzehnte dabei sind auch, und dadurch, dass wir auch dabei sind, auch neue zu gewinnen für die SG, sieht das eigentlich ganz in Ordnung aus.
Und mit Blick auf letztes Jahr, wir reden über einen Trainerwechsel. Im Moment werden zwei Trainer bezahlt. Wir reden über eine Verstärkung des Kaders mit Simon Pütlik zum Beispiel. Da ist natürlich auch Geld geflossen. Wir reden auch über die Campushalle und die Namensrechte. Das sind alles Faktoren, die sozusagen eingespeist und abgearbeitet sind. Oder sind das noch offene Themen? Also der Name ist natürlich noch zu vergeben, ganz klar.
Ja, natürlich, das ist ein Punkt. Aber klar, das ist natürlich unser... Mein Trainerwechsel kann man jetzt nicht großartig planen vorher, aber ist natürlich, Verpflichtungen von Spielern sind geplant im Etat und sind damit drin, und daran arbeiten wir natürlich auch, dass wir weiter wettbewerbsfähig sind und auch weiter unsere Ziele verfolgen, wie zurück in die Champions League zu kommen. Und das ist natürlich einer der großen Ziele, die uns natürlich auch dann wirtschaftlich weiterhelfen würden, und daran setzen wir alles, dass wir weiter das G erfolgreich arbeiten.
Aber einfacher wird es nicht, das hast du ein bisschen anklingen lassen.
Na, ist ja allgemein, sag mal, die Grundstimmung. Aber natürlich haben wir verlässliche Partner, die treu zur Seite stehen. Es gibt natürlich auch Branchen, denen es gut geht. Und wir versuchen natürlich auch viel zu bewegen, neue Partner zu gewinnen für die SG und zu zeigen, was für ein toller Sportart, ein toller Verein wir sind. Das steht außer Frage. Und wir freuen uns über jede Unterstützung von klein bis groß für unsere SG, weil das schon was ganz Besonderes ist. Erfolgreich zusammenzuarbeiten und so viele, wie man schon sagt, in die SG-Familie reinzuholen, und das versucht man, wie wir vorhin angesprochen haben, weiter mit Leben zu füllen.
Holger, welche Schlagzeile wünschst du dir für den Juni, wenn die Saison zu Ende ist?
Ja, das ist ja aber schwer, solche. Ja, am Ende wünsche ich mir natürlich einen Titel, keine Frage. Ich glaube, das wünschen sich alle. Grundsätzlich auch mehr, wenn es geht. Aber nein, also am Ende. Ah, ich mag solche Fragen nicht. Es ist echt schwierig zu sagen. Also wichtig ist für mich, dass alle gesund alles über die Bühne kriegen und dann werden wir schon erfolgreich sein. Und wenn am Ende steht, die SG gewinnt der B-Pokal oder die Euroleague oder kommt die Champions League, dann bin ich da schon mit zufrieden.
Wir werden das intensiv im Auge behalten.
Aber nagel mich jetzt nicht fest.
Ja, doch, das ist jetzt...
So viel Einfluss habe ich nicht.
Jetzt rückt die SG wieder stark in den Fokus. Die EM ist vorbei. Samstag, haben wir schon gesagt, geht's los. 20 Uhr Pokalviertelfinale beim HSV in der kleineren Halle.
Ja.
Ja. Warum eigentlich?
Ich glaube, die andere ist belegt.
Okay. Schade.
Das ist mein Kenntnisstand. Das denke ich. Ja.
Denn die wäre sicherlich so kurz nach der EM, im Sog der EM, ganz gut gefüllt gewesen, hätte ich mir vorstellen können.
Das ist möglich.
Ja. Dann, wie schon gesagt, im Februar einige Topspiele. Die Euroleague geht in die Hauptrunde, dann hoffentlich Einzug ins Viertelfinale für die SG. Hoffentlich im Mai Final Four in der Euroleague in Hamburg. Aber all das ist Zukunftsmusik. Holger, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank.
An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Alle Hölle Nord-Folgen gibt es auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts und auch überall sonst. Eigentlich könntest du das nächste Mal machen, weil das jetzt, glaube ich, schon dein dritter oder sogar vierter Besuch ist.
Gute Frage. Also dreimal auf jeden Fall.
Ja.
Die habe ich voll. Schwierig. So auswendig kenne ich die Folgen jetzt auch nicht, aber das hätte ich wahrscheinlich auch noch hingekriegt, den Satz.
Also nächstes Mal macht Holger Glahnt auf die Abmoderation.
Okay.
Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Tschüss.